RD.
Our plan is to strengthen Ukraine, to be strong and be ready to diplomacy.
Unser Plan ist es, die Ukraine zu stärken, stark und bereit zu sein, auch für Diplomatie. Und das Gute an dem Plan ist, er ist vom Willen Russlands unabhängig. Er stützt sich nur auf die Bereitschaft unserer Partner. Darin liegt auch die Chance, dass dieser Plan Wirklichkeit wird.
Der ukrainische Präsident Zelensky ist zu Gast auf dem EU-Gipfel in Brüssel und wirbt dort für seinen Siegesplan. Was sagt Bundeskanzler Scholz dazu? Darüber sprechen wir gleich.
Die israelische Armee untersucht momentan, ob ihre Soldaten bei einem Einsatz Hamas-Führer Sinwar getötet haben.
Und vor der libanesischen Küste hat es einen Vorfall mit einer Korvette der deutschen Marine und einer Drohne gegeben.
Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist das neue Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Unser erstes Thema ist der EU-Gipfel in Brüssel. Dort hat der ukrainische Präsident Zelensky jetzt auch seinen sogenannten Siegesplan vorgestellt. Über den berichten wir ja im Prinzip täglich, weil er von Zelensky ja auch täglich angeteast wird. Den verbündeten Ländern hat er ihn schon einzeln vorgestellt, aber jetzt eben in der Gruppe, die erste Absage für den im Plan enthaltenen schnellen NATO-Beitritt, gab es ja schon von Generalsekretär Rutte. So richtig rund läuft's für ihn noch nicht, oder?
Nein, denn in dem Plan steht eben auch, dass er, wie es heißt, den Krieg auf das Gebiet Russlands zurückbringen will. Das sehen die USA und Bundeskanzler Scholz sehr skeptisch. Washington und Berlin wollen die Auflagen für die Nutzung amerikanischer und deutscher Waffen nicht lockern. Beispielsweise bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, denn damit könnten Ziele in Moskau getroffen werden. Und Zelensky hat auf dem Gipfel gerade nochmal explizit Taurus von Scholz verlangt.
Sie kennen die Haltung Deutschlands in den Fragen, die da berührt sind. Daran wird sich auch nichts ändern. Aber ich will sehr klar sagen, dass das Wichtigste ja ist, dass wir die Solidarität organisieren und darüber sprechen, was geht. Und da steht im Mittelpunkt, dass wir die Mittel bereitstellen, damit die Ukraine sich selbst verteidigen kann. Und ansonsten gibt es strategische Fragen zu diskutieren. Sie wissen, welche Entscheidung ich getroffen habe und an denen wird sich auch nichts ändern.
Das klingt ja sehr eindeutig. Wenn die Unterstützerstaaten sich doch recht hartnäckig nicht äußern wollen, gibt es denn von anderer Seite vielleicht auch differenzierte Meinungen zu dem Plan?
Also ich habe zwei unterschiedliche Einschätzungen heute zu diesem Plan gefunden. Einmal von Stefanie Barbs, die früher im internationalen Stab der NATO gearbeitet hat und jetzt Politikberatung macht. Und Johannes Warwick, der ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität in Halle an der Saale.
Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Insofern hören wir jetzt Durchhalteparolen. Das ist auch verständlich aus ukrainischer Sicht. Aber ich denke, wir sollten uns stärkere Gedanken darüber machen, wie dann ein politisches Endspiel in diesem schrecklichen Krieg aussehen kann.
Ja, Warwick hält es für schmerzlich, aber notwendig, dass die Ukraine Kompromisse eingeht, auch territorial. Und er warnt davor, dass die NATO in diesen Krieg hineingezogen werden könnte. Das, so Warwick, könne niemand mit klarem Verstand wollen. Stefanie Babst sieht das aber ganz anders.
Also zunächst ist der Plan von Präsident Zelensky in sich logisch geschlossen. Er ist stringent und er ist der Versuch, die Forderungen, die die Ukraine schon seit langem in einzelnen Teilen erhebt, endlich auf eine strategische Ebene zu heben, die dann auch von dem Westen in irgendeiner Form weiterverfolgt werden kann. Wir haben ja auf der westlichen Seite seit über 2,5 Jahren eine komplett Strategie und auch ziellose Reaktion auf diese russische Aggression gegen die Ukraine. Und die Punkte, die Präsident Zelensky macht, hätten eigentlich in meinen Augen die westlichen Verbündeten schon lange gemeinsam machen müssen. Idealerweise müsste der Siegesplan von der Ukraine und auch den westlichen NATO- und EU-Nationen gemeinsam erarbeitet worden sein. Das ist leider nicht der Fall, weil ja eben diese Zurückhaltung und Deeskalationshaltung auf der westlichen Seite haben. Aber der Plan in sich ist komplett logisch und in sich geschlossen.
Stefanie Babst macht an anderer Stelle auch Vorwürfe gegenüber US-Präsident Biden und Kanzler Scholz. Sie sieht sie als Bremser im Ukraine-Kurs, auf die NATO Rücksicht nehmen müsse, während andere Mitgliedstaaten zu viel mehr bereit seien und die Ukraine auch ganz anders unterstützen würden.
Heute Abend kommt ja Biden nach Berlin. Da sitzen dann die beiden Bremser zusammen, nach Ansicht von Stephanie Babs zumindest. Es wird ja bei den Gesprächen mit Scholz auch um die Ukraine gehen.
Ja, das ist der nachgeholte Deutschlandbesuch von Biden. Wegen des Hurricane Milton hatte er den ja abgesagt. Und auch das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein wurde daraufhin abgesagt. Das Treffen wird nun im November nachgeholt und es ist dann auch nur noch ein Treffen per Video. Am 5. November ist ja auch erstmal Präsidentenwahl in den USA.
Ja, und die wird vermutlich einiges verändern, auch in den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten. Damit sind wir beim zweiten Schwerpunkt in unserem Podcast. Wir haben jetzt gerade aktuell die Meldung reinbekommen, dass möglicherweise Hamas-Chef Sinwar bei einem israelischen Einsatz im Gazastreifen getötet worden ist. Was wissen wir bis jetzt dazu?
Ja, bis jetzt wissen wir dazu, dass die israelische Armee nach eigenen Angaben 3 Terroristen ausgeschaltet hat. Wo genau, ist nicht klar. Und einer der Toten hat offenbar große Ähnlichkeit mit Sinwar. Ob er es wirklich ist, wird jetzt untersucht, unter anderem mit DNA-Tests. Sinwar gilt als Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober vor einem Jahr.
Der Norden Israels ist heute wieder massiv aus dem Libanon beschossen worden. Das israelische Militär hat angegeben, dass rund 30 Raketen abgefeuert worden sind, unter anderem auf die Hafenstadt Haifa. Berichte über mögliche Opfer gibt es bis jetzt nicht. Die Menschen in diesen israelischen Gebieten sind seit Jahren besonders von den ständigen Angriffen der Hisbollah betroffen.
Es ist sozusagen ein Leben zwischen dem eigenen Zuhause und den öffentlichen Schutzräumen. Einige der Einwohner, gerade die Älteren von ihnen, halten sich inzwischen sogar fast permanent in den Bunkern auf. Björn Darke hat sie besucht.
Ilana Dir steigt die Treppen hinab in das, was seit einigen Wochen ihr Zuhause ist. Ein öffentlicher Bunker in Akko im Norden Israels. Hier lebt die 66-Jährige mit ihren Enkeln. Wir sind die meiste Zeit hier. Zwischendurch gehen wir kurz nach Hause, um zu duschen oder etwas zu essen zu holen. Aber die meiste Zeit sind wir hier. Die Luft steht in dem Schutzraum unter einer Synagoge. Küche und Dusche sind nicht im besten Zustand. Auf Tischen an der Wand stehen Instant-Kaffee, Brot und ein Brettspiel. Ein Fernseher soll für Abwechslung sorgen. Ilana Thiers ist aktuell lieber hier als zu Hause, denn dort gibt es keinen Schutzraum, keinen Schutz vor den Raketen und Drohnen der Hisbollah. Bei Alarm bleiben den Menschen in Akko 30 Sekunden, um in einen Bunker zu kommen. Bis zum Libanon sind es nur 20 Kilometer. Das ist russisches Roulette. Hier oder hier, Leben oder Tod. Hier bin ich sicherer, weil es unter der Erde ist. Wir hören die Explosion. Es ist sehr laut. Zu Hause würde ich das nicht aushalten. Mit dem Golfkrieg im Jahr 1991 wurde es in Israel zur Pflicht, in neuen und sanierten Häusern einen Schutzraum zu bauen. Aber Ilana Atias wohnt in einem älteren Haus, so wie schätzungsweise 40% der Menschen in Akko. Im Keller der Stadtverwaltung. 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beobachten auf Bildschirmen Straßen und Gebäude, um schnell auf Einschläge reagieren zu können. Bürgermeister Amichai Ben Schlusch zeigt auf einer Videowand auf einige Häuserzeilen. Besonders in den alten Stadtteilen gibt es viele Häuser, die keinen Schutzraum haben. Das ist ein schwerwiegendes Problem, aber man kann nicht die ganze Welt retten. Wir erklären den Leuten, wo es am sichersten ist. Immer wieder rufen in der Telefonzentrale im Bunker Bewohner Akkos an. Sie fragen nach Matratzen für ihre Schutzräume oder Belüftungen. Ben Schlusch fühlt sich gut unterstützt von Armee und Regierung. Er hofft, dass es dabei bleibt. Nach dem Eindruck des Bürgermeisters tun sich vor allem ältere Menschen schwer damit, in 30 Sekunden in den nächsten Schutzraum zu kommen. Deshalb würden sie lieber in öffentlichen Bunkern schlafen, so wie Ilana Atias und ihre Enkel. Seit fast einem Monat leben sie jetzt hier unten. Seit die israelische Armee mit gezielten Tötungen und einer Bodenoffensive den Druck auf die Hisbollah erhöht hat und die Hisbollah schlagkräftigere Raketen auf Israel schießt und ihre Drohnen die israelische Flugabwehr überwinden. Es war noch nie so schlimm wie jetzt. Nie hat ein Krieg ein ganzes Jahr gedauert. Wir sehen kein Ende und es könnte noch schlimmer werden. Ilana Dias bricht wieder in Tränen aus. Ihr macht das alles spürbar zu schaffen. Sie will auf jeden Fall hier unten im öffentlichen Bunker bleiben, bis Israel die Hisbollah besiegt hat.
Und bei den Kämpfen der israelischen Armee mit der Hisbollah im libanesischen Grenzgebiet meldet die UN-Friedenstruppe UNIFIL immer wieder Beschuss durch die Israelis. Gestern hatten wir davon berichtet, dass dort ein Wachturm der Friedenstruppe angegriffen worden ist. 2 Kameras und der Turm wurden beschädigt. Heute hat es wieder einen Zwischenfall gegeben, diesmal mit deutscher Beteiligung.
Ja, an der UNIFIL ist auch die Bundeswehr beteiligt. Die Marine hilft, die Seegrenzen des Libanon zu sichern und bildet dort auch Soldaten aus. Heute hat die deutsche Korvette Ludwigshafen am Rhein eine anfliegende Drohne abgewehrt. Nach Angaben des Einsatzführungskommandos war die Drohne bewaffnet und ist explodiert. Es ist aber unklar, ob es die Drohne auf die Korvette abgesehen hatte und woher sie kam. Die israelische Botschaft in Deutschland jedenfalls hat auf X mitgeteilt, es sei eine Hisbollah-Drohne gewesen und schreibt: Danke und alle Achtung Deutschland.
Und das war unser Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Diesen Podcast gibt es jeden Tag, morgens und nachmittags, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.